Radio SRF.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Anzeigen gegen die Atomkraftwerke Gösgen und Leibstadt. Sie sollen ihre Bilanzen manipuliert haben. Nach der Bluttat im Wallis geht's nun mit der Nacherfassung alter Schusswaffen vorwärts. Extreme Hitze in Australien. Auf dem ganzen Kontinent sind die Feuerwehren in höchster Alarmbereitschaft. Tagesgespräch mit dem Präsidenten des Bauernverbandes über Bio, Bauernsterben und Buchhaltung.
Also heute ist der Bauer ein Unternehmer und der Bauer, der nicht rechnen kann, auch ein bisschen Betriebsvoranschläge machen, auch ein bisschen ausrechnen, was kostet mich da, was ist der Nutzen, was ist am Schluss Preis-Leistung, der wird es schwierig haben, heute und auch in Zukunft.
Markus Ritter, um eins. Und im Studio heute Mittag sind Simon Loy und Christian Lüscher mit den Nachrichten.
Zwei atomkritische Organisationen haben gegen die Kernkraftwerkbetreiber in Gösgen und Leibstadt Strafanzeige eingereicht. Der Trinationale Atomschutzverband und Greenpeace werfen den Betreibern vor, sie wollten die Kosten für die künftige Entsorgung der Werke der Bundeskasse und den Steuerzahlern anlasten. In der Strafanzeige bei der Bundesanwaltschaft sprechen die Atomkraftgegner von Urkundenfälschung. In den Bilanzen von Gösgen und Leibstadt würden zu hohe Aktiven verbucht. In Wahrheit seien die beiden AKWs unterfinanziert. Der Stromkonzern Axpo, der Leibstadt betreibt, wies die Vorwürfe gegenüber Radio SRF zurück. In der Schweiz haben sich die Essgewohnheiten im Vergleich zu früher stark verändert. Zu diesem Schluss kommt eine Untersuchung des Bauernverbandes. So wird er heute immer häufiger auswärts gegessen und zu Hause werde der Aufwand fürs Kochen und Zubereiten minimiert. Salat beispielsweise werde immer öfter schon geschnitten und gewaschen gekauft. Laut dem Bauernverband zeigt sich weiter, dass der verantwortungsvolle Konsum zunimmt. Es würden Esswaren bevorzugt, die umweltschonend und tiergerecht produziert worden seien. In den Feriendörfern der Schweizer Reisekasse Reka haben 2012 weniger Gäste übernachtet. Die 12 Reka-Feriendörfer verzeichneten zusammen etwas über eine halbe Million Logiernächte oder 5% weniger als im Vorjahr. Der Rückgang ist zum Teil auf Renovationsarbeiten zurückzuführen. Ohne diese Sonderfaktoren beträgt der Rückgang nur 1%. Besser als im Vorjahr lief das Geschäft mit den Reka-Schecks. Das Unternehmen steigerte die Verkäufe des Reisegelds um 0,4% auf 608 Millionen Franken. Der türkische Regierungschef Erdogan hat Syrien ein weiteres Mal vor Angriffen auf sein Land gewarnt. Die Türkei habe alles getan, um den Frieden zu erhalten und werde dies auch weiterhin tun, sagte Erdogan. Nötigenfalls sei sie aber zum Krieg bereit. In den vergangenen Monaten sind wiederholt syrische Granaten in der Türkei eingeschlagen. Die türkische Armee reagierte jeweils mit Artilleriefeuer. Iran zeigt sich bereit, noch in diesem Monat Gespräche über sein umstrittenes Atomprogramm zu führen. Wann genau und wo die Verhandlungen stattfinden sollen, steht laut dem iranischen Chefunterhändler noch nicht fest. An den Gesprächen werden voraussichtlich die USA, Russland, China, Deutschland, Großbritannien und Frankreich teilnehmen. Im vergangenen Jahr waren mehrere Verhandlungsrunden gescheitert. Der Westen verdächtigt Iran, Atombomben zu bauen. Iran weist die Vorwürfe zurück. In Frankreich hat die Medienwarenhauskette Virgin Megastore ihre Zahlungsunfähigkeit angekündigt. Das Unternehmen beschäftigt in 25 Filialen rund 1000 Personen. Es leidet bereits seit längerem unter der Konkurrenz aus dem Internet. In den letzten zwei Jahren waren bereits mehrere Läden geschlossen und 200 Arbeitsplätze gestrichen worden. Die chinesischen Kartellbehörden haben gegen mehrere Elektronikkonzerne Bußen in Höhe von insgesamt rund 20 Millionen Franken ausgesprochen, wegen Preisabsprachen bei Flachbildschirmen. Die südkoreanischen Konzerne LG und Samsung sowie vier taiwanesische Unternehmen müssen ihren chinesischen Kunden außerdem rund 25 Millionen Franken zurückerstatten. Ein Amoklauf auf den Philippinen hat 8 Menschenleben gefordert. Nach Angaben der Polizei schoss in der Provinz Cavite südlich von Manila ein bekannter Drogenhändler unvermittelt um sich. Dabei seien 7 Personen getötet worden, unter ihnen auch Kinder. Die Polizei erschoss den Amokläufer. Er soll unter Drogeneinfluss gestanden haben. In Australien herrscht eine Hitzewelle. Vielerorts werden Rekordtemperaturen verzeichnet. Die Feuerwehren sind auf dem ganzen Kontinent in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden. An der Südwestküste wurden 48,2 Grad gemessen, so viel wie nie zuvor in der Region. Die Städte Adelaide und Melbourne im Süden registrierten mit mehr als 40 Grad Hitzerekorde. Adelaide lässt deshalb den klimatisierten Bahnhof 24 Stunden pro Tag offen, um Leuten ohne Klimaanlage Schutz zu bieten.
12.36 Uhr, Rendezvous mit diesen Themen bis um 1. Mit dem Finanzrecht gegen Schweizer Atomkraftwerke. Eine neue Strategie der AKW-Gegner. Schätzungsweise 240.000 Waffen sind in der Schweiz noch immer nicht erfasst. Doch wie ändert man das? Weg mit der Klüngelei, hier mit der Basisdemokratie, sagt man sich in der Krise. Erstaunliches aus der spanischen Gemeinde Torre Lodones. Schließlich der spektakuläre Abgang von Notenbankchef Philipp Hildebrand im letzten Januar.
Der Hildebrand tritt zurück.
Nein.
Mal.
Jetzt hören Sie.
Nein, Sie, das steht da.
Ich seiche in die Hose.
Wo steht die Aufarbeitung des Falls Hildebrand heute? Jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.018 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 20,93 gehandelt, der Dollar zu 92,98 Rappen. Das Wetter. In der Deutschschweiz bleibt es meist bewölkt, stellenweise fällt etwas Regen oder Schnee. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1200 und 1700 Metern. In der Westschweiz gibt es einige Aufhellungen. Im Wallis und im Tessin scheint oft die Sonne, die Temperaturen liegen im Norden um 7 Grad, im Süden werden mit Nordwind 13 Grad erreicht. Am Wochenende geht es im Flachland mit vielen Wolken weiter, am Samstag fällt etwas Regen oder Schnee, im Westen ist es freundlicher. Im Wallis und im Süden scheint meist die Sonne, die Temperaturen liegen am Wochenende im Norden bei 7 Grad und im Süden mit Nordwind bei 15 Grad.
AKW-Gegner wollen also die AKW-Betreiber vor Gericht ziehen. Greenpeace und der Trinationale Atomschutzverband TRAS haben Anzeige eingereicht gegen die Kernkraftwerke Güsken und Leibstadt. Der Vorwurf? Diese würden seit Jahren ihre Bilanzen manipulieren. Heute haben die Atomgegner ihre Vorwürfe präsentiert. Das Kalkül dahinter ist klar. Sie wollen eine neue Flanke eröffnen im Kampf gegen die Atomkraft. Dominik Meyer.
14 Seiten lang ist die Strafanzeige Stoff für Buchhalter und Juristinnen. Es geht um die Kosten für die spätere Stilllegung und Entsorgung der AKW. Jahr für Jahr zahlen die Werke dafür Geld in Fonds ein. Die AKW-Gegner prangern zwei angebliche Unregelmäßigkeiten an. Erstens, Güsken und Leibstadt würden viel zu hohe Fondswerte angeben in ihren Bilanzen. Zweitens, Güsken und Leibstadt würden zu Unrecht künftige Zahlungen an die Fonds als Aktiven in ihren Bilanzen führen. Eben Stoff für Buchhalter und für Juristinnen. Greenpeace und der Trinationale Atomschutzverband TRAS haben sich von namhaften Experten beraten lassen. Einer der Wortführer der Kläger ist der frühere SP-Nationalrat Rudolf Rechsteiner. Er wirft den AKW-Betreibern vor, die wahren Kosten der Atomenergie kaschieren zu wollen.
Weil die Werke zu wenig Geld verlangen für den Strom, sind sie eben auch unterfinanziert und greifen zu solchen Tricks.
Güsken und Leibstadt würden zusammengezählt fast 2 Milliarden Franken zu Unrecht als Aktiven ausweisen, sagt Rechsteiner.
Die Kantone, die diese Werke besitzen, müssten die 2 Milliarden sofort bringen. Aber daneben müsste man auch die Entsorgung ganz anders finanzieren, sodass man jederzeit ein Werk schließen kann, ohne dass der Steuerzahler zum Zuge kommt.
Der Stromkonzern Axpo gehört mehrheitlich den Kantonen. Axpo ist an Güsken und Leibstadt beteiligt und führt die Geschäfte in Leibstadt. Sprecherin Daniela Biedermann weist alle Vorwürfe zurück.
Die Jahresrechnung des Kernkraftwerks Leibstadt erfüllt nicht nur alle handelsrechtlichen Anforderungen laut Obligationenrecht, sondern es werden auch geltende Rechnungsstandards erfüllt und auch eine Revisionsgesellschaft hat diesen Geschäftsbericht angenommen.
Hier steht also Aussage gegen Aussage. Doch auch der Bund hat Zweifel an der Rechnungsführung. Die zuständige Aufsichtsbehörde schaut den AKW-Betreibern zurzeit genau auf die Finger. Das bestätigt Marianne Zünd vom Bundesamt für Energie.
Das Thema ist sehr wichtig. Seit September haben wir den Werken einen Fragenkatalog genau um die Fragen der Rechnungsstellung zugestellt. Wir haben bisher noch keine befriedigenden Antworten erhalten.
Der Bund setzt den AKW-Betreibern eine Frist bis Mitte Januar, um Klarheit zu schaffen. In der Sache steckt also Zündstoff. Die AKW-Gegner haben eine neue Flanke eröffnet. Politisch kämpfen sie seit Langem mit einer Volksinitiative für einen raschen Atomausstieg. Im Bereich Sicherheit versuchen sie vor Gericht ein Aus für das AKW Mühleberg zu erreichen. Und jetzt kommt das Finanzrecht hinzu. AKW-Betreiber sollen zu höheren Preisen für Atomstrom gezwungen werden, die dann nicht mehr konkurrenzfähig wären, oder aber zu massiven Kapitalaufstockungen, die sich kaum lohnen würden. Rudolf Rechsteiner ist zuversichtlich.
Ich denke, dass die Finanzen die Atombetreiber am stärksten in die Enge treiben werden. Sie können den Teppich anheben, wo sie wollen, und sie stoßen immer auf Sachen, die nicht aufgehen.
Selbstsichere Töne. Die Strafanzeige liegt nun bei der Bundesanwaltschaft. Die Aussichten sind völlig unklar. Die AKW-Gegner dürften eines aber erreichen: Sie besetzen ein neues Kampffeld und erhöhen so den Druck auf die AKW-Betreiber.
Nach dem Amoklauf im Walliser Dorf Daillon ist eine wichtige Frage noch offen. Woher hatte der ehemalige Psychiatriepatient seine Waffen, einen historischen Armeekarabiner und eine Schrotflinte? Und damit stellen sich zwei weitere Fragen. Wie viele alte, nicht registrierte Waffen gibt es in der Schweiz und müsste man die nicht endlich alle erfassen? Monika Zumbrunn hat Antworten gesucht.
Jahrzehntelang hatte die Schweiz im internationalen Vergleich ein lasches Waffengesetz. Vor rund 4 Jahren wurde es nach dem Schengen-Beitritt verschärft. Der Staat sollte wissen, wer welche Waffen besitzt. Wer eine Waffe kauft, muss sie seither bei den kantonalen Waffenbüros melden. Aber auch Waffen, die vor den Gesetzesverschärfungen gekauft wurden, mussten eigentlich registriert werden. Simone Rusterholz vom Bundesamt für Polizei, FITPOL.
Also die heute sogenannt meldepflichtigen Waffen, die bis Ende 2008 ohne Waffenerwerbschein erworben werden konnten, waren beim kantonalen Waffenbüro zu melden.
Dabei ging es um Jagd- und Sportwaffen. Die Behörden informierten über die Meldepflicht, die Sport- und Schießverbände riefen ihre Mitglieder auf, ihre alten Waffen nachzuregistrieren, mit mäßigem Erfolg. Schätzungen des Bundes gehen davon aus, dass rund 240'000 Waffen nach wie vor nicht registriert sind, also etwa jede 10. Waffe, die in der Schweiz im Umlauf ist. Für Martin Kilias, Kriminalexperte von der Universität Zürich, ein riesiges Problem.
Wir haben das aus dieser Zeit, aus diesen Altlasten, haben wir da Tausende von unregistrierten Waffen irgendwo herum, an die man sich kaum mehr erinnert und die man jetzt nachträglich irgendwie wieder zurückholen sollte. Aber das ist natürlich nicht so einfach.
Für die Nachregistrierung hatten die Waffenhalter 1 Jahr Zeit. Wer es nicht tat, musste allerdings nichts befürchten. Simone Rusterholz vom FEDPOL.
Ganz klar, keine strafrechtliche Verfolgung wurde vorgesehen für die Nichtbeachtung dieser Meldepflicht. Wir hatten damals eine vorgeschlagen, diese ist auf politischen Widerstand gestoßen und deswegen rausgefallen.
Auch wenn für Kriminalexperte Kilias die grosse Anzahl nicht registrierter Waffen, die in Schubladen und Schränken in Schweizer Haushalten liegen, ein grosses Risiko ist, Sanktionen wie Geldbußen für säumige Waffenhalter stehen für Kilias nicht im Vordergrund.
Ich würde vielleicht anregen, dass man den Horizont etwas ausweitet und eben nicht nur von Peitsche spricht, sondern auch von Zuckerbrot.
Ein Zuckerbrot in Form von Geld, das ein Waffenhalter erhält, wenn er seine alte Waffe nachträglich registrieren lässt oder sogar ganz abgibt. Davon will der Präsident von Prozell, der Gesellschaft für ein freiheitliches Waffenrecht, nichts wissen. Und auch einer Nachregistrierung alter Waffen kann Willi Pfund nichts abgewinnen.
Eine registrierte Waffe dient erst nach getaner Tat zur Aufklärung. Die Verantwortung liegt beim Einzelnen und dass die Gesellschaft ihre Verantwortung wahrnehmen muss, in dem Sinne, dass Freiheit und Waffenbesitz auch mit Verantwortung verbunden ist.
Das Thema beschäftigt auch den Schweizer Schießsportverband. Dort kann man sich durchaus vorstellen, nun erneut einen Aufruf zu lancieren, damit sich die Besitzer von bislang nicht registrierten Waffen bei den kantonalen Waffenbüros melden.
Monika Zumbrunn im Rendezvous auf SRF 1, 2, 4 und der SRF Musikwelle. Die Zeit gleich 15:45. Der Salat ist schon vorgewaschen und geschnitten, die Pizza ist fertig für den Ofen. Koch- und essbereite Lebensmittel und Landwirtschaftsprodukte werden immer beliebter. Für die Detailhändler ist das gut, denn solche Lebensmittel sind teurer und bringen größere Margen. Für die Bauern heißt das aber, ihr Beitrag ans Essen nimmt wertmäßig ab. Sie liefern quasi nur noch den Rohstoff. Im bernischen Thürishaus versucht nun ein Bauer, etwas davon zurückzuholen. Priscilla im Boden berichtet.
Muss schneiden, muss weg, gelb.
Mit flinken Händen schneidet Juan den Nüsseler-Salat, entfernt gelbe Blätter und wirft ihn in eine Plastikkiste. Der junge Portugiese arbeitet mit seinem Kollegen im Gewächshaus des Betriebs von Claudia und Peter Herren an der Hauptstraße zwischen Bern und Freiburg. Peter Herren:
Zurzeit ist die ruhigste Phase. Wir sind im klassischen Saisonbetrieb. Auf und ab mit den Arbeiten. Jetzt haben wir Feldsalat, Nüsslersalat. Wir haben aus dem Kühlraum kommt jetzt Chicorino, das wir nachrüsten, Zuckerrut, das wir nachrüsten.
Vor 15 Jahren hat die Familie ihre Kühe verkauft, um sich ganz auf den Gemüseanbau zu konzentrieren. Im Sommer erntet der Betrieb Zwiebeln, Rucola, verschiedene bunte Salate, Lattich, Krautstiel und Kohlraben. Auch hier treibt sie die Konzentration weiter.
Die Tendenz ist pro Betrieb weniger verschiedene Gemüse und diese Gemüse, die man produziert, intensiver und effizienter, so dass man die Kosten senken kann.
Dazu arbeiten Claudia und Peter Herren eng mit 6 anderen Gemüsebauern in Thürishaus zusammen. Man verpachtet einander saisonweise Land und vermarktet das Gemüse gemeinsam über eine Gemüseplattform. Alle liefern ihre Erzeugnisse an den Hof der Herrens. Sie verpacken es maschinell und schicken es an ihren Hauptkunden, die Migros. Das geschieht in einem Raum auf dem Hof.
Hier ist unsere Packerei. Wir verpacken hier Gemüse, so wie es nachher in den Grossverteiler zu finden ist. Wir verpacken das unser Gemüse, aber wir verpacken auch Gemüse für unsere Kollegen, mit denen wir zusammenarbeiten.
Auf dem Fließband liegt Chicorino Rosso. Er wird gerade verpackt und mit den Etiketten versehen. Immer mehr Menschen kaufen Essen, das bereits verarbeitet ist. Das beschert den Detailhändlern größere Margen. Für die Bauern heißt es, dass der Wert ihrer Erzeugnisse in den Lebensmitteln stetig sinkt. Claudia und Peter Herren versuchen, sich einen Teil davon zu sichern, indem sie auch gewaschenen und geschnittenen Salat verpacken. Peter Herren erklärt:
Wir können mit dem die Wertschöpfung im Betrieb halten. Also nicht mehr nur das Rohprodukt produzieren, sondern es auch so weiterverarbeiten, wie es nachher im Grossverteiler zu finden ist. Und dies ist wichtig, um den Umsatz in Betrieb halten zu können.
Der Bauernhof wird dabei zunehmend zu einem Lebensmittelverarbeiter. Das kann er aber nur, weil er in einer Gewerbezone liegt. Im Sommer beschäftigt der Hof 14 Mitarbeitende. Diese Entwicklung will die Familie Herren weitertreiben, um möglichst viel Wertschöpfung auf dem Hof zu halten.
Der Bericht von Priscilla Imboden. Im Tagesgespräch um 1 sprechen wir mit dem neuen Präsidenten des Bauernverbands über neue Bedürfnisse und neue Herausforderungen. Torre Lodones. In dieser Madrider Vorortsgemeinde am Fuße der Sierra de Guadarrama verbrachte der spanische Diktator Franco einst die Sommerfrische in einem kitschigen Zuckerbäckerpalast. Dies zog den ganzen Filz seines Regimes an, der sich in Torre Lodones breitmachte. Bis Mai letzten Jahres regierten Francos Erben den Ort. Doch Vetternwirtschaft und Inkompetenz führten dazu, dass das wirtschaftlich einst blühende Dorf von der Krise besonders brutal getroffen wurde. Da platzte den Bürgern der Kragen. Sie schickten Francos Erben zum Teufel. Seither wird die Gemeinde basisdemokratisch und ehrenamtlich verwaltet. Und siehe da, plötzlich funktioniert alles bestens. SRF Iberien-Korrespondent Alexander Gschwind über den radikalen Neuanfang in Torre Lodones.
El orden del señor alcalde se hace saber.
Liquidación todo un euro. Venga, vamos. Que hace calor, que nos vamos. Der sonntägliche Flohmarkt ist ein wichtiger Treffpunkt im Dorfleben von Torrelodones, wo sich zwischen Wühltischen und Bierständen neuerdings auch die Gemeinderäte einfinden. Gilt doch Bürgernähe als oberstes Prinzip im Rathaus, seit die alte Politikerkaste bei der letzten Wahl vom Mai 2011 zum Teufel gejagt wurde und eine Bürgerinitiative das Zepter übernahm. Auslöser des Machtwechsels war der Skandal um einen Golfplatz samt Villenviertel. Ein Projekt, das gegen viel Schmiergeld alle Baunormen verletzte und erst noch die Gemeindefinanzen ruinierte.
Fundamentalmente nos conocimos por un proyecto urbanístico muy al uso en estos tiempos anteriores de construir un campo de golf.
Zwar blieb die konservative Volkspartei des Madrider Premiers Rajoy stärkste Partei in Torrelodones, aber die anderen Ortsparteien wollten mit diesem Klüngel ehemaliger Franco-Anhänger nichts mehr zu tun haben. Lachende Dritte war die unabhängige Bürgerliste mit ihrer quirligen Spitzenkandidatin Elena Biurun, die sich als frisch gebackene Bürgermeisterin umgehend ans große Aufräumen machte.
¿Cómo vamos a recuperar o de dónde vamos
la merma de ingresos por la contención de ninguna manera?
Cualquier bajada de impuestos sin contrapropuesta.
Jeden Dienstag lädt sie zum freien Diskussionsabend, wo jedermann seine Anliegen vorbringen kann und wo gemeinsam Prioritäten erarbeitet werden für die Gemeindepolitik. Da erfahren wir alles, was den Leuten auf dem Magen liegt, erzählt Elena Biurun nicht ohne Stolz.
Este es el sistema de cada semana.
Todos los martes de 8 a 11 tenemos reunión de grupo, de equipo de gobierno. Todos los martes bloqueamos las agendas y estamos aquí.
Anfängliche Bedenken gegen eine Palaverdemokratie haben sich längst verflüchtigt und mit energischem Zupacken haben sich die neuen Leute rasch Respekt verschafft. Wir haben eben keine Leichen im Keller, betreiben keine Vetternwirtschaft und schulden niemandem einen Gefallen. Das macht uns glaubwürdig, weiß die selbstbewusste Alcaldesa.
Como no tenemos ninguna mochila con ninguna carga ni ninguna obligación previa, por eso no le debemos nada a nadie de arriba, me refiero, ni tenemos a nadie al que colocar, ni tenemos favores que.
Bei uns gibt's keine Spesen, keine Sitzungsgelder, keine Dienstwagen und Chauffeure. Wir suchen unsere Parkplätze selbst, bezahlen alles aus der eigenen Tasche, sind eben keine Profis und verstehen uns als bloße Verwalter im Dienste der Allgemeinheit.
El equipo de gobierno no tiene coche oficial, ni chofer que le lleve ni que le traiga. Cada uno tenemos nuestros vehículos, como habéis podido ir viendo.
Angesichts des Saustalls, den wir antrafen, war dies auch bitter nötig, berichtet die Bürgermeisterin. Totales Chaos in der Buchhaltung. Als wir Posten um Posten durchgingen, blieb uns die Luft weg, ob des vielen Unsinns, für den da Steuergelder verpulvert wurden. 400 Euro monatliche Reinigung für den Eingangsteppich mit dem Gemeindewappen. Den haben wir gleich durch einen billigen Vorleger ersetzt.
Aquí había un desorden monumental en pagos. En facturación había muchísimo desorden. ¿Qué se fue haciendo? Departamento por departamento, ir viendo qué contratos había.
18 Monate später sind die Finanzen jedenfalls wieder im Gleichgewicht und die Damen im Straßencafé voll des Lobes über die neuen Leute im Rathaus. Die lösen unsere Probleme und schaffen Ordnung, lautet der Tenor.
Se ha juntado y de momento el pueblo nos lo están solucionando. Yo veo trabajar.
Para mí es mejor estar integrado dentro del partido.
Funktionieren kann dies alles nur, weil sich die Zivilgesellschaft engagiert und wir sind ja nur Teil von ihr. Wenn wir unsere Arbeit getan haben, gehen wir nach Hause, als wäre nichts gewesen. Und dann sind andere gefordert, umschreibt der stellvertretende Gemeindepräsident Santiago Fernandez sein Selbstverständnis.
Es que la sociedad civil tiene que participar más en la vida política. Tenemos que participar muchísimo más. Y por eso nosotros somos un movimiento diferente. Somos la sociedad civil.
Es darf einfach kein neuer Filz entstehen, sonst wäscht bald wieder eine Hand die andere. Und dann war alles umsonst.
No pasa nada. Pero si este tiempo yo solo a quien se lo estoy robando es a mi mujer, a mis hijas, a mi trabajo.
Alexander Gschwind. Alle Geschichten über Neuanfänge und Wege aus der Krise finden Sie im Internet zum Nachhören srf.ch/rendezvous. Sechs vor eins. Es war vor einem Jahr. Seit Tagen schon steht Philipp Hildebrand, seines Zeichens oberster Währungshüter der Schweiz, in der Kritik wegen privater Devisengeschäfte. Zunächst schließen sich die Reihen hinter Hildebrand. Doch dann, am 9. Januar, tritt er zurück. Er hatte die Unterstützung des SNB-Bankrats verloren. Bevor wir fragen, was von dieser Affäre Hildebrand geblieben ist, schaut Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler noch einmal zurück.
Es war der Höhepunkt der Affäre Hildebrand. Der Notenbankpräsident verkündete seinen Rücktritt.
Im Bewusstsein der aktuellen Schwierigkeiten, denen wir als Land gegenüberstehen, und angesichts meiner Verantwortung für das Amt und für die Institution Schweizerische Nationalbank habe ich mich entschlossen, mein Amt per sofort zur Verfügung zu stellen.
Grund für Hildebrands Rücktritt waren private Devisenkäufe seiner Frau Kascha vom 15. August 2011. Just in dieser Zeit kämpfte ihr Gatte als Präsident der Schweizerischen Nationalbank mit aller Kraft gegen die rasante Aufwertung des Schweizer Frankens. Er flutete die Devisenmärkte mit Franken und bereitete die Kursuntergrenze von 1,20 pro Euro vor. Der Vorwurf lautete: Ausnützen von geheimen Informationen zur persönlichen Bereicherung. Später gelangten Bankunterlagen zu diesen Devisenkäufen in die Hände von SVP-Chefstratege Christoph Blocher. Dieser eilte damit zu Bundespräsidentin Micheline Calmiret. Der Presse wurden Informationen zugespielt, worauf der Fall Hildebrand über die Festtage so richtig ins Rollen kam. Am 5. Januar vor einem Jahr trat Hildebrand dann ein erstes Mal vor die Medien, um sich gegen die Vorwürfe zu wehren.
Um es in aller Deutlichkeit zu sagen: Ich bin mir keiner rechtlichen Verfehlung bewusst.
Doch dann tauchte ein verhängnisvolles E-Mail auf. Dieses legte nahe, dass Philipp Hildebrand entgegen seinen Beteuerungen doch über die Dollarkäufe seiner Frau Kascha im Bild gewesen sein musste. Der oberste Währungshüter trommelte ein zweites Mal die Medien zusammen. Er beteuerte zwar erneut seine Unschuld, verkündete dann aber auch seinen sofortigen Rücktritt als Notenbankpräsident.
Wenn ich als Präsident des Direktoriums hier vor Ihnen stehe und ich denken muss, dass vielleicht einige von Ihnen irgendwo das Gefühl haben, dass ich vielleicht doch lüge, dann habe ich nicht als Mensch ein Problem, weil ich bin mit mir im Reinen, aber ich habe eben potenziell als Präsident des Direktoriums ein Problem.
Ganz freiwillig, wie Hildebrand es selber darstellte, soll sein Rücktritt aber nicht gewesen sein. Es hieß, der Bankrat soll ihn letztlich dazu gedrängt haben.
Tja, Evelyn Kobler, was hält denn nun noch nach, ein Jahr nach dem Rücktritt des Nationalbankchefs?
Auf den ersten Blick nicht allzu viel. Die Notenbank hat ihre Hauptaufgabe, nämlich das Verteidigen der Kursuntergrenze von 1,20 pro Euro. Diese Hauptaufgabe hat sie erfüllt und seit Frühling ist ja das dreiköpfige Direktorium der Notenbank auch wieder komplett.
Also hat die ganze Affäre der Nationalbank eigentlich gar nicht so viel geschadet?
Na, das würde ich nicht sagen. Also der Wirbel um die privaten Devisengeschäfte bei Notenbanken, das war sehr unschön. Und Philipp Hildebrand hat eben auch als Person durchaus eine Lücke hinterlassen. Nur er hat es dank seinem internationalen Renommee zum Beispiel geschafft beim FSB, das ist quasi die Zentrale der Notenbanken. Dort hat er einen Sonderposten extra bekommen. Diese Einflussmöglichkeiten ist für die Schweiz jetzt wieder weg. Und man kann sich auch fragen, ob die Notenbank allenfalls das Gespür für die Finanzmärkte verloren hat, seit eben der ehemalige Banker Hildebrand nicht mehr im Direktorium sitzt. Im Sommer zum Beispiel, als die Notenbank die CS öffentlich scharf gerügt hat, wegen einer zu dünnen Eigenkapitaldecke, da ist die Notenbankspitze danach dann erschrocken, welche Wellen das an der Börse dann geworfen hat.
Welche Lehren zog man aus dieser Affäre Hildebrand bei der Nationalbank? Anders gefragt, was ist heute verboten, was vor einem Jahr noch rechtens war?
Ja, zum Beispiel Währungsgeschäfte, Devisengeschäfte, die sind ab 20.000 Franken jetzt bewilligungspflichtig. Oder Finanzprodukte, die an Zinsbewegungen, an Wechselkursschwankungen gebunden sind oder davon abhängen, die sind grundsätzlich verboten. Also da gab es durchaus Einschränkungen. Auch wer sein Geld selber verwalten will unter den Topshots bei der Notenbank, der darf eigentlich noch ein Konto bei der Notenbank haben und in die zweite und dritte Säule einzahlen. Also da wurde der Anlagespielraum für diese Top-Leute bei der Notenbank doch deutlich eingeschränkt.
Und wo steht man mit der politischen Aufarbeitung des Falls heute?
Die Geschäftsprüfungskommissionen von Nationalrat und Ständerat, die prüfen derzeit noch, ob der Bundesrat seine Aufsichtspflicht gegenüber der Notenbank wirklich genügend wahrgenommen hat in dieser ganzen Geschichte. Die Präsidenten der Geschäftsprüfungskommissionen, die sagen, da sei man in der Schlussphase, also den Bericht, den darf man dann in ein paar Wochen erwarten. Das ist die politische Seite. Kommt hinzu, dass auch noch diverse juristische Verfahren am Laufen sind, zum Beispiel was die Rolle von Christoph Blocher betrifft oder auch was das Agieren des Bankmitarbeiters betrifft, der erst ja diese Informationen aus der Bank rausgeschleust hat. Also die Affäre Hildebrand ist auch ein Jahr danach noch nicht ganz abgeschlossen.
Da gibt es also noch einiges aufzuarbeiten. Das waren Einschätzungen unserer Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler. Vielen Dank. Gleich eins. Convenience und frische, gesunde Nüsslisalat direkt vom Bauernhof, das muss sich nicht ausschließen. Im Gegenteil. Innovative Schweizer Bauern, Thema gleich im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags, heute mit Christian Lüscher.
Zwei atomkritische Organisationen haben gegen die Kernkraftwerkbetreiber in Gösgen und Leibstadt Strafanzeige eingereicht. Die beiden AKWs seien unterfinanziert. In der Schweiz haben sich die Essgewohnheiten im Vergleich zu früher stark verändert. Zu diesem Schluss kommt eine Untersuchung des Bauernverbandes. Immer häufiger werde auswärts gegessen und zu Hause werde der Aufwand fürs Kochen möglichst klein gehalten. In Australien herrscht eine Hitzewelle. Die Städte Adelaide und Melbourne im Süden registrierten mit mehr als 40 Grad Hitzerekorde.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.